Podcast. Heute spreche ich mit Axel Silaf. Er leitet die Gruppe Sieden und Verdampfen am Institut für Technische Thermodynamik der TU Darmstadt. Sein Team wirft einen ganz genauen Blick auf einen Vorgang, der zunächst alltäglich erscheint: das Sieden. Wenn eine Flüssigkeit kocht und blubbert, kann sehr wirkungsvoll Wärme übertragen werden. Und dafür interessieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit. Dabei nehmen sie nicht nur die exakte Form einzelner Dampfblasen in den Blick, sondern auch die zeitlichen Abläufe. Zur Übertragung großer Wärmemengen in der Industrie zum Beispiel kommen Kältemittel zum Einsatz, bei denen an einer einzigen Keimstelle über 100 Blasen pro Sekunde aufsteigen. Um diese Prozesse zu verlangsamen und besser untersuchen zu können, führt die Forschungsgruppe von Herrn Silaf Experimente in reduzierter Schwerkraft durch. Würde man das Sieden im All durchführen, würden die Blasen größer werden und langsamer aufsteigen. Zunächst führte Herr Silafs Team Parabelflüge der ESA durch, dann von September 2019 bis Februar 2020 erstmals als eigenes Experiment auf der Raumstation ISS. Bisher wurden damit über 2300 Experimente im All gefahren und seit Beginn der Messungen 18 Terabyte an Daten zur Erde geschickt. Herr Silaf, wenn Sie warten, bis das Nudelwasser kocht, können Sie da eigentlich noch abschalten oder müssen Sie da immer genau in den Topf schauen?
Das ist eine sehr lustige Frage, weil wirklich kommt es vor, dass ich beim Kochen von Nudelwasser auch mal längere Zeit in den Topf schaue und gucke, wie die ersten Dampfblasen am Topfboden entstehen, langsam größer werden, das charakteristische Knacken entsteht, bis das Wasser dann wirklich kocht. Und meine Frau wundert das manchmal, aber das stimmt schon, dass das eine sehr große Forschungsbegeisterung natürlich für uns ist.
Was macht das Sieden als Verfahren der Wärmeübertragung so effizient?
Das Sieden ist sehr effizient aus zwei Gründen. Einerseits haben wir den Phasenwechsel, also die Flüssigkeit wird dampfförmig. Dabei müssen wir die sogenannte Verdampfungsenthalpie überwinden. Das ist einfach eine große Energiemenge, die man dafür benötigt. Und der zweite Punkt ist, dass dieser Prozess in einem Zusammenspiel zwischen Druck und Temperatur besteht. Das heißt, wenn wir einen reinen Stoff, also sagen wir mal reines Wasser sieden, siedet Wasser bei 1 Bar bei 100 Grad, das kennt man. Wenn man jetzt aber den Druck ändert, kann man auch andere Temperaturen dort erzeugen. Also hat man sicherlich auch schon mal gehört, dass Wasser auf dem Kilimanjaro halt bei deutlich geringeren Temperaturen siedet oder auf dem Mount Everest als hier, sagen wir, auf dem Meeresniveau. Und das bietet uns technisch die Möglichkeit, auch hier die Temperaturen einzustellen, die wir für den Prozess benötigen.
Wie kann man sich den Versuchsaufbau von Ruby, diesem Siedeexperiment, jetzt vorstellen? Vielleicht können Sie das kurz schildern.
Sehr gerne. Im Vergleich zu dem Nudelwasser, was für uns technisch ein offenes System ist, ist Ruby ein geschlossener Behälter. Also man kann sich eine geschlossene Kammer vorstellen, die vollständig mit dem sogenannten Kältemittel gefüllt ist. Auf der Unterseite dieses Behälters haben wir eine beheizte Fläche, an der wir die Blasen erzeugen, die wir untersuchen möchten. Und zusätzlich haben wir die Möglichkeit, das Fluid noch von der einen zur anderen Seite zu pumpen und das über den Heizer fließen zu lassen, um Scherströmungen zu untersuchen und ein elektrisches Feld anzulegen, welches die Form und Bewegung der Blase in Schwerelosigkeit, aber auch in normaler Schwerkraft entsprechend beeinflussen kann.
Also Scherströmungen sind Querströmungen oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, Scherströmungen kann man sich einfach so vorstellen, wenn man jetzt einen Siedeprozess hat in einem durchströmten Rohr, wo eine Pumpe Wasser durch ein Rohr pumpt und dort Siedeprozesse stattfinden, dann wird die Blase halt in dieser Strömung mitgerissen und das bezeichnen wir als Scherströmung, was beispielsweise in der Kraftwerkstechnik ein Standardverfahren ist.
Welche Anwendungen und Methoden könnten von dem Experiment Ruby erhobenen Messdaten profitieren?
Da wir in der Grundlagenforschung unterwegs sind, natürlich ein sehr weiter Bereich. Wir sind ja da ganz am Anfang in dieser, sag ich mal, Forschungskette. Das heißt, wir können natürlich, da wir die Untersuchung in Schwerelosigkeit oder in reduzierter Schwerkraft durchführen, können wir diese Prozesse unter diesen Schwerkraftsbedingungen deutlich besser verstehen und auch Prozesse dafür besser auslegen, beispielsweise Satelliten, wie jetzt für ein Navigationssystem oder Telekommunikationssystem. Da sind auch elektrische Bauteile natürlich verbaut, die müssen gekühlt werden, da kann man solche Prozesse anwenden. Aber darüber hinaus dient das grundlegende Verständnis auch dazu, die Prozesse hier auf der Erde deutlich besser und effizienter zu machen, um damit auch entsprechend Ressourcen einzusparen und neue Anwendungen zu ermöglichen.
Wo ist das Experiment nun? Sind weitere Messungen geplant?
Das Experiment befindet sich aktuell noch auf der ISS. Wie in der Einleitung gesagt, hatten wir unsere erste Messkampagne bis zu Beginn dieses Jahres. Danach wurde das Experiment auf der Internationalen Raumstation erstmal eingelagert. Und heute wird das Experiment nochmal in das sogenannte Fluid Science Laboratory eingebaut, wo wir dann nochmal etwa 2 bis 3 Monate Versuchszeitraum haben, um weitere Daten aufnehmen zu können.
Der Transport von Equipment ins All ist sehr teuer. Sie haben dafür jede Menge an Forschungsdaten gesichert. Aber was passiert eigentlich mit der Hardware, wenn man ein Experiment abgeschlossen hat oder wenn jetzt ein Experiment im Forschungsmodul Columbus der ISS beendet ist?
Da gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten. Man kann das Experiment einfach entsorgen. Das wird dann umgangssprachlich quasi einfach aus dem Fenster der ISS geworfen. Man achtet natürlich darauf, dass man den Weltraumschrott jetzt nicht vermehrt, sondern dass es eine entsprechende Flugkurve einnimmt, um dann in der Erdatmosphäre zu verglühen. Und der andere für uns schönere Weg ist, dass das mit der Raumkapsel wieder auf die Erde gebracht wird und dann hier für weitere Forschung zur Verfügung steht. Und dafür haben wir auch in den letzten Wochen jetzt die Zusage seitens der ESA bekommen, dass unser Versuch uns hier am Institut für Technische Thermodynamik nach Abschluss der zweiten Messkampagne zur Verfügung gestellt wird.
Vielleicht können wir nochmal auf das Akronym RUBY zurückkommen und das erklären. Das steht für Reference Multiscale Boiling Investigation. Worauf bezieht sich diese Referenz? Welche Randbedingungen, Vergleichsdaten werden noch herangezogen?
Die Abkürzung RUBY setzt sich, wie gesagt, aus diesen Bauteilen Referenz, Multiskalen, Siede-Untersuchung zusammen. Referenz daher, weil wir eigentlich einzelne oder nur sehr wenige Blasen betrachten, um wirklich die Grundlage dieses Prozesses zu verstehen, um sie dann später auf eine Vielzahl von technischen Anwendungen übertragen zu können. Multiskalen daher, dass dieser Siedeprozess, den wir untersuchen, sogenannt skalenübergreifend ist. Das heißt, mit Skalen definieren wir, sagen wir einfach gesagt, mehrere Größenordnungen von beispielsweise Längen- oder Zeitskalen. Das heißt, wir haben in einem Siedeprozess örtliche Auflösungen, die im Bereich von Mikrometern oder auch deutlich kleiner hochinteressant sind. Technische Apparate sind aber natürlich im Bereich mehrerer Meter und von diesem Submikrometer bis zu mehreren Metern ist halt sehr viel Spielraum. Das bezeichnen wir mit Multiskalen. Es ist ein Siedeversuch, das ist, denke ich, selbsterklärend und der Versuch steckt da auch schon mit drin.
Das Experiment, also dieser Aufbau, dieser Kasten, der wurde jetzt fürs Weltall, für die Bedingungen auf der ISS gebaut. Was können Sie jetzt damit hier auf der Erde noch anfangen?
Das ist absolut richtig. Der wurde natürlich dediziert für die Anwendung in der Internationalen Raumstation konstruiert und auch ausgelegt. Nichtsdestotrotz funktioniert dieser Versuchsstand rein technisch auf der Erde natürlich auch und auch genauso gut. Wir werden hier aufsteigende Blasen haben, aber was für uns als Wissenschaftler natürlich immer sehr sinnvoll ist, ist mit den gleichen Randbedingungen Untersuchungen durchzuführen und auch Randbedingungen, die wir in den Versuchen haben, hier nochmal genau untersuchen zu können. Beispielsweise, wie rein ist das Fluid nach mehreren Monaten auf der Internationalen Raumstation noch? Welche Alterungserscheinungen hat der Versuch in dieser Zeit erlebt? Und welche Einflüsse müssen wir da für die Daten, die wir gesammelt haben, berücksichtigen?
Kann man das so verstehen, dass der Versuch dort oben eingebaut war und dass dann das mehr oder weniger ferngesteuert lief von der Erde aus? Oder war dort auch eine Person, die diese Parameter überprüfen konnte?
Das Verfahren ist eigentlich so ausgelegt, dass die Arbeitszeit der Astronauten weitestgehend reduziert wird. Als das Experiment auf der Internationalen Raumstation angekommen ist, hat es natürlich ein Astronaut in die entsprechende Versuchsumgebung eingebaut. Alles Weitere wird dann aber hier vom Boden aus gesteuert. Das machen wir allerdings nicht selber. Das macht die PUSOC für uns. Das heißt, wir definieren die Versuchsparameter, die dort gefahren werden sollen. Und die PUSOC steuert das Experiment dann von der Erde aus und kümmert sich auch darum, die Daten, die dann natürlich von der ISS kommen und natürlich auch noch viel, viel mehr Daten enthalten als nur unsere Versuchsdaten, entsprechend zu sortieren und uns dann aufbereitet zur Verfügung zu stellen.
Herr Sieloff, ich danke Ihnen für das Gespräch und wir sind gespannt, was noch für Daten ankommen werden.
Danke Ihnen.
Podcast.